Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flexible Gespräche. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, jemand, der seit Jahrzehnten mit professionellen Athleten arbeitet, Coaches ausbildet und dabei eine beeindruckende Karriere im Sportbereich aufgebaut hat, Eberhard Schlömer. Wir sprechen darüber, wie man zu einem Coach auf Top-Level wird, wie sein Alltag aussieht, was ihn nach all den Jahren immer noch antreibt und ob auch du noch mit ihm trainieren könntest. Egal, ob du selbst Trainerin bist, im Sport arbeitest oder dich einfach für die Geschichten hinter den Kulissen interessierst, diese Folge ist für dich. Let's go!
Erstmal habe ich eine persönliche Frage. Also die Frage, die mich interessiert.
Wann, sehr gut, ja. Sehr gut. Ich bin gespannt.
Wann kommt nächste Functional Summit?
Oh, ja. Der Functional Training Summit, ja. Das ist eine sehr große Veranstaltung mit sehr vielen Teilnehmern.
Und sehr coole Veranstaltung.
Ja, haben wir bisher immer, oder hat Perform Better immer organisiert. Mhm. Jedes Jahr mit sehr vielen Referenten, international, also auch aus USA. Ja. Und durch Corona hat das Ganze so ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, also so große Events zu veranstalten. Und ich bin tatsächlich, ich weiß es gar nicht, ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder einen geben wird. Mhm. Ja. Aber das ist ein Riesenaufwand, das zu organisieren.
Kann ich mir vorstellen.
Also wir haben da mal teilweise über 10 Referenten aus dem Ausland kommen lassen. Mhm. Und ich glaube, deswegen hat sich da Perform Better gerade entschieden, weil viele andere Sachen eben auch passieren, viele neue Projekte, deswegen. Ja. Ja, also es wird noch ein bisschen dauern, glaube ich.
Ich hoffe, es kommt wieder, weil ich fand das einfach großartig, wirklich. Dass, als ich zum ersten Mal da war, boah, ich weiß nicht, das war eine komplette Veränderung für mich. Also ich habe damals Functional Training entdeckt und das war für mich absoluter Wahnsinn, wie viele Menschen ich kennengelernt habe, dich kennengelernt habe, auch andere Referenten. Wahnsinn. Und jetzt habe ich selber ein Studio und meine Trainer, die für mich arbeiten. Und ich würde so gerne sie einfach einmal alle hinbringen, dass wir alle zusammen so einen Ausflug machen. Weil ich denke, die werden das auch lieben.
Also, ist eine tolle Veranstaltung.
Also, und ich empfehle es wirklich jedem. Also sobald ihr das wieder macht, ich werde wahrscheinlich die Erste, die da Tickets kauft und allen so kommt.
Ich gebe das mal weiter. Ja. Sehr schön.
Aber bist du noch im Perform Better Institut? Also ist alles noch so weit?
Ich gebe dort noch Seminare, Konzepte entwickeln.
Ja. Genau, erzähl ein bisschen, was du da machst, weil heute hatte ich einen Call mit meinen Coaches, die von mir lernen halt. Und da haben wir auch, also lieben Gruß von meinen Schülerinnen.
Dankeschön, dankeschön.
Die kennen dich, die sind begeistert von dir. Und ich habe, als ich gesagt habe, dass wir heute uns treffen, die waren so, was? Nein, oh Gott. Und da habe ich auch gesagt, dass ich bei dir die Fortbildung gemacht habe zur FMS. Mhm. Und habe ich auch sofort weiterempfohlen. Also das ist super Fortbildung, macht total viel Spaß. Machst du das auch noch?
Das mache ich auch noch, ja. Mhm. Nein, also was mache ich denn eigentlich so?
Ja.
Also jede Menge. Also Seminare geben, also vor allem mal für dieses Functional Movement Systems, kurz auch FMS genannt. Mhm. Das gibt es seit 1998 gibt es das. Also schon sehr, sehr lange auf dem Markt. Das ist ein System aus Amerika, um Menschen zu evaluieren. Mhm. Und zwar Bewegung zu evaluieren. Die haben verschiedene Module entwickelt über die Jahre hinweg und sind weltweit vertreten, vom Hochleistungssport bis hin zu Training mit Senioren, bis hin Training zu Kindern und natürlich aber auch Rehabilitation. Mhm. Also Arbeit mit Patienten. Und ein System, was ich eben hier schulen darf im deutschsprachigen Raum, ist eben diesen FMS, diesen Functional Movement Screen. Mhm. Dann für Perform Better haben wir dieses funktionelle Training. Oh ja, das ist jetzt auch schon, was haben wir jetzt, 2025?
Ja.
Schon lange, 2010, 2011 haben wir angefangen mit Perform Better, dieses Functional Training hier in Deutschland, Europa aufzubauen, haben dort einen Kurs entwickelt, diesen Certified Functional Trainer.
Okay.
Level 1 und Level 2, das mache ich noch und noch ein paar andere kleinere Sachen.
Okay.
Das mache ich am Wochenende.
Also, dass du heute da bist, ja, dass wir diesen Podcast aufnehmen, ich kann mir schon vorstellen. Ich, oh.
Das ist echt, ja, ist momentan sehr, sehr
geehrt.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und unter der Woche gebe ich ganz klassisch Personal Trainings, viele Coachings auch, also heißt mit Abnehmkunden. Mhm. Ich arbeite mit Hochleistungssportlern, versuche deren Performance zu verbessern, auch mit älteren Menschen, deren Leben einfacher wieder zu machen und auch mit Menschen, die in Schmerzen sind.
Ja.
Also ganz von Montag bis Freitag, von früh bis spät teilweise.
Okay,
ja,
also kurz zurück zum FMS.
Ja.
Das heißt, dieses Buch, was vor mir liegt, Programmdesign im Functional Training, das ist das, was du und dein Kollege geschrieben habt. Das ist ja sozusagen ein Teil von FMS, ist auch da drin, oder? Also soweit ich weiß, ich habe das gelesen und nach der Fortbildung, dann habe ich gedacht, ja cool, also eine Zusammenfassung ist auf jeden Fall.
Ist ein sehr gutes Buch geworden.
Ja, genau. Ja. Also ich fand das großartig. Ich muss sagen, ich habe das auch sehr oft weiterempfohlen und viele Sachen für mich
Dankeschön.
Auch in meine Fortbildung mitgenommen, die ich sehr wichtig fand. Also das Buch ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Auf jeden
und
Fall.
Und es wird signiert noch, oder? Ja.
Sehr, sehr gerne.
Sehr schön. Also das Buch entstand wann?
Ach, das war ein langer Prozess, dieses Buch tatsächlich. Es war gar nicht so einfach.
Ja.
Geschrieben, glaube ich, es war mir doppelt so dick.
Ah, okay.
Und
okay.
Das war das Problem, weil dann irgendwann der Verlag gesagt hat, das ist zu dick geworden, das war zu viel. Und dann hat dieser Prozess, es zu verschlanken, hat dann relativ lange gedauert. Das hat sich über 3 Jahre hingestreckt. Also Schreiben war gar nicht so, aber dann der Verschlankungsprozess. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Buch geworden und vor allem die Idee war bei diesem Buch, dass man, wie kann ich mir selber helfen?
Ja.
Also Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja.
Also wie kann ich mich zu Hause selbst screenen? Also überprüfen, wie sieht es bei mir aus? Wie mobil bin ich? Wie beweglich bin ich? Wie stabil bin ich? Wie ausdauernd bin ich? Wie kraftvoll bin ich? Und das auf eine ganz, wie gesagt, sehr einfache Art und Weise und schnelle Art und Weise. Und dann natürlich auch Lösungen. Das heißt, wenn ich feststelle, dass mein Sprunggelenk limitiert ist oder meine Hüfte limitiert ist, dass ich dann auch Lösungsansätze habe, wie ich das lösen kann.
Mhm.
Und ja, das ist das Buch. Ist gut geworden.
Ja, es ist gut geworden. Ich hatte tatsächlich mit Riva auch einmal kontaktiert, weil ich vorhatte, ein Buch zu schreiben. Aber dann habe ich verstanden, okay, ich bin doch noch zu jung dafür. Zu unerfahren, sagen wir mal. Nee, aber das ist tatsächlich...
Never too late.
Es ist einfach, ich habe verstanden, wie viel Aufwand das ist. Und dann habe ich festgestellt, okay, jetzt ist absolut falscher Zeitpunkt. Und deswegen sage ich, okay, krass, also ja, das Buch ist auf jeden Fall super geworden. Wie habt ihr die Aufgaben verteilt, also zu zweit ein Buch zu schreiben? Das ist...
mein Kollege, der Dennis Sandig, der kommt aus dem Leistungssport, hat sehr viele Profi-Rad-Teams betreut, ist jetzt beim Olympischen Sportbund ein Funktionär geworden. Und wir haben uns, ja, viel abgesprochen. Wir haben uns gegenseitig Texte zugeschickt, Aufgaben verteilt, natürlich einen Aktionsplan entwickelt. Er hat seine Expertise reingebracht, ich habe meine Expertise reingebracht. Also vor allem bei ihm ist Krafttraining eine große Expertise. Er hat einige Bücher geschrieben über Krafttraining im Radsport. Und aber das war ein Prozess, muss man so.
Okay.
Aber gut.
Verstehe.
Spannender Prozess, ja.
Okay.
Aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Wenn du dann dein Buch schreibst, gebe ich dir ein paar Tipps, wie man das einfacher gestalten kann.
Ja, vielen Dank. Das brauche ich auf jeden Fall. Ja, weil du erwähnt hast, dass du von Montag bis Freitag so Personal Trainings gibst. Du gibst jetzt nur Personal Trainings. Und arbeitest du dann nur mit Profiathleten oder auch mit so ganz normalen, sagen wir mal so, Menschen?
Von bis, alles von dabei. Bis. Okay. Also nicht nur Personal Training, sondern auch viel Coaching. Also gerade meine Abnehmklienten, das ist ein Online-Coaching, wo wir also tatsächlich weggehen von Ernährungsplänen und Fitnessplänen, sondern wirklich hingehen hin zu, was ist die Ursache. Mhm. Und das ist auch der Ansatz auch von FMS zum Beispiel, okay, von Functional Movement Screen. Da ist auch die Idee zu sagen, okay, jemand kommt, ich überprüfe den, wie er sich bewegt und ich bin auf der Suche nach der Ursache, warum er sich vielleicht momentan nicht so gut bewegt oder warum er Schmerzen hat, warum er vielleicht seine Leistung nicht verbessern kann oder seine Beweglichkeit aktuell nicht verbessern kann. Also immer auf der Suche nach der Ursache. Und bei meinen Abnehmkunden ist es genau das Gleiche. Also heißt eben nicht zu sagen, hey, du musst das und das essen und das sollst du nicht essen, sondern zu sagen, okay, was ist die Ursache für deine Gewichtszunahme?
Aber ist das nicht oft psychologisch?
Deswegen Coaching.
Aha.
Ja.
Wie ist
also
es
ist sehr viel Emotion dahinter.
Ja,
okay. Also mit Essen, was viele immer wieder vergessen, ist, dass eine sehr, sehr starke Emotion damit verbunden ist. Können Traumata aus der Kindheit sein, aus der Jugend, zwischenmenschliche Traumata, die sich im Erwachsenenalter bilden, Stress.
Mhm.
Ja, also Stress hat ja viele Ursachen, jeder reagiert auf Stress anders. Und dort eben eine neue Balance zu finden, neues Körpergefühl zu finden. Und ich habe, wie gesagt, viele Kundinnen, die schon sehr, sehr, sehr viele Sachen ausprobiert haben, also wirklich viele Diäten hinter sich haben. Auch die Spritze, Magenverkleinerungen, you name it, aber es praktisch nie geschafft haben, aus diesem Teufelsrad oder diesem Teufelskreis rauszukommen. Also eine Kundin hat mir gesagt, sie hat einen 30-jährigen Krieg mit ihrem Körper und mit dem Essen hinter sich, hat alle Diäten durchprobiert, aber leider immer wieder zugenommen. Und bei ihr konnten wir wirklich die Ursache finden, herausfiltern sozusagen, dass ich würde sagen, wenn ich etwas kann, dann ist es filtern. Also halt, und dann entscheiden, was die Person braucht und was die Person nicht braucht.
Okay.
Und in vielen Fällen ist es eben nicht noch mehr Training oder noch härteres Training oder einen noch besseren Ernährungsplan, sondern ganz was anderes.
Ja.
Ja.
Okay. Aber das ist ein relativ neues Projekt, oder?
Nein, das mache ich eigentlich auch schon sehr, sehr lange.
Okay, weil online habe ich das erst jetzt gesehen, dieses Jahr.
Genau, und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt darf ich das auch mehr nach außen tragen.
Mhm.
Also ich bin eher bekannt eben für Training, Functional Movement Screen, aber dieses Ernährungsthema und Coaching und Abnehmen, das mache ich seit über 20 Jahren.
Ach so, okay.
Naja.
Interessant.
Das habe ich immer im stillen Kämmerlein gemacht.
Ja, okay, weil für mich bist du eher bekannt als Coach für Athleten und Personal Trainer halt. Und da wollte ich auch heute mit dir darüber sprechen, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Wie kommt man zu dem Punkt, wo man mit Profi-Athleten arbeitet? Wann bist du bereit für sowas?
Oh, das ist eine gute Wann ist man dafür bereit? Gute Frage.
Weil bei, so sagen wir, normalen, klammen Menschen, wie auch ich von dir gelernt habe, unsere wichtigste Aufgabe, nicht zu, noch schlimmer zu machen, ja, sagen wir mal so. Und bei Profiathleten unsere direkte Aufgabe, die zum Ziel zu bringen, zum Gewinn praktisch.
Ja. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Den gibt es im Prinzip nicht, den richtigen Zeitpunkt. Am Anfang, also ich hatte das Glück, ich habe am Anfang meiner Karriere habe ich in einem Reha-Zentrum gearbeitet, als Sporttherapeut.
Mhm.
Und dort waren eben Profiathleten verletzt und das war im Prinzip mein Einstieg.
Mhm.
Habe ich da alles richtig gemacht? Nein.
Definitiv nicht.
Definitiv nicht. Habe ich da Fehler gemacht? Definitiv. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, zu sagen, dass das Selbstvertrauen haben, ja, mit Menschen, mit Menschen zu arbeiten, deren vielleicht auch Karriere da dran hängt.
Ja, das ist das, genau.
Und das merkt man aber relativ schnell, ob man dafür gemacht ist oder nicht gemacht ist. Und better safe than sorry, das ist der Tipp am Anfang. Und deswegen auch dieses Function Movement Screening ist eigentlich genau so ein Tool, zu sagen, ich kann relativ schnell herausfinden, was der Athlet braucht und was er nicht braucht. Mhm. Wo ich vorsichtig sein muss, mhm, und wo ich Gas geben kann. Mhm. Und das ist das, was ich in den Ausbildungen auch den jungen Kollegen und Kolleginnen beibringe, ist zu sagen, hey, fangt an zu screenen. Ja, also fangt an, Menschen zu evaluieren, lasst sie bestimmte Bewegungen machen, standardisiert es. Und mit jedem Mal werdet ihr was Neues dazulernen. Mhm. Und wenn man dann mal, 50, 100 oder vielleicht ein paar tausend Screens gemacht hat mit Menschen, wird das Bewegungssehen wird immer besser. Mhm. Und es ist eigentlich nahezu unmöglich, dass du ein nicht besserer Trainer wirst, wenn du genau das machst. Also wie kommt man dazu? Ja, ein bisschen Glück, mhm, Selbstvertrauen, mhm, mit Sicherheit. Und natürlich, wenn man dann mit ein paar gearbeitet hat und gute Ergebnisse erzielt hat, dann wird man auch irgendwann weiterempfohlen. Mhm. Und das ist.
Arbeitest du meistens mit Athleten, die Trauma haben oder auch ganz normal?
Von bis.
Von bis.
Okay. Von bis. Also alles dabei. Also Athleten, die vielleicht akut verletzt sind und versuchen, mhm, wieder schnell zurückzukommen. Ja. Aber auch mit Athleten, die sagen, also die schon mit einem Kollegen zum, mhm, Beispiel oder Kollegin arbeiten, mhm, und die kommen vielleicht gerade nicht weiter, mhm, die dann bei mir zum Beispiel auch Rat holen und sagen, okay, was können wir noch machen oder was, mhm, übersehen wir vielleicht gerade? Mhm. Also wo hakt es vielleicht? Also das kommt auch relativ oft vor. Und ja, auch Athleten, die schon lange irgendwie so kleine Zipperlein haben und irgendwie da nicht rauskommen, mhm, mhm, darf nach einer Lösung suchen. Also es ist komplex.
Ja, du hast einmal Geschichte erzählt, wie du mit einem Fußballteam warst unterwegs, irgendwo nach China, glaube ich.
Nein, das war nicht ich.
Doch, das warst du.
Das war ich.
Ja, das warst du, dass du nach dem langen Flug.
Nein, das ist nicht meine Geschichte. Also da war ich nicht dabei.
Aber du hast das erzählt.
Genau, aber das war im Endeffekt der, ja, ich habe es erzählt, aber das war ein anderer Kollege von mir. Das war der Oliver Schmidtlein war das, mhm, und der Chad Forsythe. Mhm. Das war 2004,
ja,
ist die Geschichte. Das ist eigentlich der Ursprung von funktionellem Training in Deutschland gewesen, diese Geschichte. Aber ich war da nicht dabei, nein.
Okay, aber kannst du trotzdem erzählen, wenn wir das schon erwähnt haben?
Ja, natürlich. Also damals ist die Fußballnationalmannschaft ist nach Japan geflogen, zum Auslandsspiel, mhm, eben, und hat einen sehr, sehr langen Flug hinter sich. Und damals hat Athletes Performance, also heute Exos, haben damals die Nationalmannschaft übernommen, um sie vorzubereiten für 2006 auf die Weltmeisterschaft. Und die Fußballnationalmannschaft, wie immer, aus dem Flieger ausgestiegen, dann aus dem Bus ausgestiegen, dann ins Hotel gegangen und dann wollten die Spieler natürlich aufs Hotelzimmer gehen. Mhm. Dann haben aber damals der Oliver Schmidtlein und Chad Forsythe gesagt, nein, ihr geht jetzt nicht aufs Zimmer, sondern wir machen jetzt ein Recovery. Mhm. Also wir machen ein bisschen Form Rolling, ein bisschen Stretching, um diesen langen Flug und dieses lange Sitzen aus eurem Körper rauszubringen. Dann haben die das gemacht, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann sind die alle aufs Zimmer gegangen und dann mitten in der Nacht wurden Oliver Schmidtlein und Chad Forsythe geweckt und mussten dann in die medizinische Abteilung kommen, weil die halbe Fußballnationalmannschaft verletzt war. Und sie mussten zum Rapport antreten. Also dann wurden sie gefragt, was habt ihr denn gemacht? Wieso haben jetzt die halbe Nationalmannschaft eine Adduktorenzerrung? Okay. So nach dem Motto. Und dann hat damals Jürgen Klinsmann sehr gut reagiert, weil er gesagt hat, ja, und genau deswegen haben wir uns entschieden für Exos oder Athletes Performance damals. Also wie kann es sein, dass ein Profifußballer nach 20 Stunden Flug, 2 Stunden, mhm, Busfahrt ein paar Übungen macht, also ein paar Ausfallschritte macht, ein bisschen Formrolling macht und dann Adduktorenprobleme hat. Und genau deswegen sind die da. Mhm. Also um das zu verändern, damit unsere Athleten noch bessere Athleten werden. Und das war eigentlich der Ursprung von funktionellem Training, diese Geschichte.
Was denkst du, ist das heutzutage möglich, dass eine Nationalmannschaft nach einem kurzen Stretching-Training dann komplett zerstört im Medizinbereich liegt?
Das passiert zum Glück nicht mehr, aber es gibt einzelne Spielern passiert das noch. Ja. Weil Fußball ist schon eine, also Profifußball, die ist schon eine hohe Belastung.
Ja.
Es hat sich auch nochmal enorm verändert über die letzten 20 Jahre. Also es ist deutlich dynamischer geworden, deutlich mehr Sprints, deutlich mehr Körperkontakt. Also es kann schon noch vorkommen, aber nicht mehr, bestimmt nicht mehr in dem Ausmaß, wie es damals. Es war noch eine ganz andere Welt damals.
Ja,
Das muss man
ja.
sich, das kann man sich
Old
gar
school.
nicht, ja, wirklich, das ist noch wirklich oldschool trainiert
Ja,
worden.
kenne ich. Also ich bin ja selber von Leistungssport und also wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie damals unsere Trainerinnen sie gemacht haben, also das ist eine Katastrophe einfach. Von daher
Ja, aber
kann
sie
ich
wussten es nicht
nachvollziehen.
besser.
Ja.
Das darf sich auch alles weiterentwickeln.
Ja.
Ja.
Erzähl, wie sieht ein ganz normaler Tag von so einem Coach aus?
Ein ganz normaler Tag.
Ja.
Unter der Woche oder am Wochenende?
Fangen wir mit unter der
Fangen wir unter der Woche an.
Woche
Okay. Frühes Aufstehen, weil als Personal Trainer gibt es bestimmte Zeitfenster, mit Kunden zu arbeiten.
an.
Also dieses 1 zu 1 Hands-on-Training sehr früh am Morgen oder abends.
Früher Morgen ist es.
Es gibt Tage, da geht es um 6 Uhr, 6:30 Uhr los mit den ersten Trainings und endet dann teilweise 21, 22 Uhr abends. Also je nachdem. Und dann, ja, also dann morgen am Vormittags 2, 3, 4 Trainings, je nach Tag. Dann meistens nach Hause gehen, dann Coachings, also heißt dann die
Online.
Online-Coachings dann. Ich esse auch, ja,
Ja,
tatsächlich. Also es gibt mehrmals am Tag was zu essen. Ja, und das ist tatsächlich, ich habe sehr viele Kunden momentan, also sowohl hands-on als auch online. Und mein Tag ist ziemlich, ziemlich voll. Also ich versuche schon roundabout 15 Minuten bis eine halbe Stunde zwischen Klienten zu legen in der Zwischenzeit. Definitiv eine Mittagspause. Den Tipp kann ich mitgeben, sich wirklich mittags freiräumen, 1 Stunde bis 2 Stunden sich
Ja.
freizuräumen,
Ja.
um wieder aufzutanken, um auch wirklich einen Rhythmus zu haben, auch mit dem Essen.
Ja,
Weil der Essensrhythmus ist ein Rhythmusgeber Essen. Und wenn man lange also wie gesagt, viele Termine über den Tag hat, dann ist es, das settelt einen. Und
Ja.
das ist ja auch das, was wir predigen als Trainer. Also heißt, dann sollten wir das auch dann auch selbst
Ja,
umsetzen.
auf jeden Fall, klar.
Genau. Ja, und abends tatsächlich, da ist bei mir noch Entwicklungspotenzial, gebe ich zu. Das mit dem ins Bett gehen. Weil wenn ich dann 21 Uhr, 22 Uhr, was ich meine letzten Trainings oder Coachings gemacht habe, dann bin ich noch teilweise ziemlich on fire.
Aufgeregt, ja.
Ja, und dann fällt es mir schwer, irgendwie um 11 Uhr teilweise ins Bett.
Abzuschalten einfach,
Wirklich
ja.
dann, also mein Melatonin, ich werde jetzt auch mal so eine Haaranalyse machen. Ich befürchte fast, dass ich eine Nachteule bin. Ich befürchte es fast. Und mein Melatonin tatsächlich relativ spät erst kickt. Und, aber da ist noch bei Entwicklungspotenzial. Und deswegen auch, jetzt kann man hochrechnen, wenn ich dann am nächsten Morgen wieder um 6 Uhr raus muss oder meine ersten Trainings habe, 5 Uhr aufstehen teilweise. Also ich komme tatsächlich nicht, ich bin kein guter Schläfer. Gebe ich zu.
Kein guter Schläfer, weil du zu wenig
Zu
schläfst
wenig, ja.
oder nicht so tief und so.
Doch tief schon, das auch ein paar Mal schon bemessen, also das passt, ich schlafe auch relativ gut ein dann, aber ich habe
Zu wenig.
von der Menge her zu wenig Schlaf, ja.
Ja, und am Wochenende?
Ja, dann Seminare, bin ich entweder irgendwo unterwegs, also darf dann irgendwo hinfahren, und wenn ich das Wochenende frei habe, dann ganz klassisch, bisschen Büroarbeit.
Ach so. Ich dachte schon entspannen, ja,
Ja,
klar.
schon, also findet schon statt. Also was ich jetzt bei dem schönen Wetter hoffentlich dann morgen vielleicht wandern gehen, ein bisschen in die Berge gehen, auch ins Gym gehen.
Selber auch zu trainieren.
Ja, selber auch trainieren, definitiv wichtig. Mit meiner Partnerin was unternehmen, essen gehen, Freunde treffen, Familie. Ja, ganz klassisch.
Selber trainieren. Trainierst du oft ganz für sich alleine?
Ja, mache ich. Ich bin kein Fitnessmensch tatsächlich, sondern ich bin eigentlich ein Sportler, also ein Bewegungsmensch. Also sei es jetzt Tennis spielen oder wandern gehen oder schwimmen oder Federball spielen, was so ein alter Mann halt macht. Federball spielen. Tischtennis, also ich bin eigentlich ein Beweger. Aber ja, ich mache Fitnesstraining, also ich versuche zweimal in der Woche definitiv auch ins Gym zu gehen. Ich habe bei uns im Haus haben wir auch einen Raum im Keller, wo für funktionelles Training auch mit freien Gewichten, da steht ein Fahrrad unten drinnen, da ist eine Sprossenwand, Gummizüge, Seilzug, Gewichte, Kettlebells. Also das ist dann ein Gym auch. Aber ich versuche auf alle Fälle auch ganz regulär in ein Gym zu gehen, tatsächlich, um abzuschalten und was anderes zu
Ja,
machen. Ja.
abzuwechseln. Und okay. Ja, weil ich kenne das, ich habe früher auch, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich für mich selber zu wenig trainiere. Und dann habe ich aber auch bemerkt, dass zum Beispiel also auch in ganz normalen Gym zu gehen, macht mir alleine überhaupt keinen Spaß. Also ich kann mich nicht mal motivieren oder zwingen, hinzugehen, obwohl ich also in einem Büro arbeite, direkt im Fitnessstudio. Und also eigentlich kann ich das regelmäßig machen. Und da habe ich verstanden, okay, ich brauche halt eine Trainerin, die mich einfach trainiert, ja. Und das hat alles verändert, wirklich. Also seitdem trainiere ich super gerne. Sie zeigt mir Übungen. Also ich muss ehrlich sein, ich habe auch keine Ahnung von Gerätetraining. Also ich habe keine Ahnung, wie die Geräte funktionieren,
Perfekt, dann ist es super.
obwohl ich Fitness-Lizenz habe und so weiter. Aber nee, und sie zeigt mir alles. Das macht so total viel
Ja,
Spaß.
das ist gut. Nein. Ich habe das mal probiert, aber
Bei dir ist ganz anderes, ne?
ganz schwierig für mich.
Ich denke, ich will einfach abschalten, und wenn ich mein Training selber gestalten muss für mich, dann schalte ich ja nicht ab.
Kommt auch mit der Zeit, kommt auch mit der Erfahrung.
Ja, joggen gehen kann ich alleine. Da kann
Das
ich.
kann ich zum Beispiel nicht.
Also siehst du, ich verstehe nicht, wie können Menschen joggen und mit jemandem sprechen. Also das verstehe ich gar nicht. Joggen gehe ich lieber alleine, aber den Rest, also Fitness und so, mache ich gerne mit jemandem.
Kann ich verstehen. Kann ich verstehen, ja.
Daraus folgt die nächste Frage. Was treibt dich nach so vielen Jahren noch an? Wie lange machst du das jetzt? Also seit wie vielen Jahren?
Seit ja, 25 Jahren.
Hm.
Ja, das ist, ja, seit zwei Jahren.
Wie?
Na, eigentlich schon länger. Ich hab schon als Teenager habe ich als Trainer gearbeitet. Ich war Geräteturner und habe da mit 16, 17 habe ich dann die
Ja, die
Jüngeren,
vor,
die schon trainiert auch so ein bisschen, also
ja.
da schon reingeschnuppert. Und ich wollte eigentlich immer Sportlehrer werden.
Ganz normal in der
Ganz in der
Schule.
Schule, ja. Habe auch tatsächlich Lehramt 4 Semester lang studiert, parallel. Also ich habe Sportwissenschaft und Lehramt parallel studiert, 4 Semester lang. Aber ich habe dann gemerkt, naja, Sportlehrer,
Nichts für dich,
nichts für mich,
weil du
nein.
mit Kindern nicht gerne arbeitest, oder?
Doch, das schon. Also ich arbeite auch jetzt auch mit, was ich mit Teenagern und mit Kindern, aber jeden Tag.
Und noch dazu mit Schüler, die kommen nicht gerne zum Sportunterricht.
Genau, und wir hatten dann so ein paar Praktikas und ich habe dann auch ein paar Schulen war ich, dann dachte ich mir so, boah, das, also Hut ab, wirklich Hut ab. Also was mich motiviert, ist Menschen zu helfen. Das ist in meiner DNA drinnen, also wirklich helfen und Wissen weitergeben. Und es ist einfach, ich kriege Messages von Frauen oder von Männern oder von Kunden, Patienten, die sagen, hey Eberhard, du hast mein Leben verändert, du hast meine Partnerschaft verändert, du hast meinen Körper verändert. Und das ist schon, das ist es im Prinzip. Das ist das, was mich motiviert, mhm. warum ich jeden Tag auch aufstehe, weil ich weiß, ich kann Menschen helfen. Ich kann sie von A nach B bringen. Ich kann sie transformieren, wenn es sein muss. Und das ist schon, und auch was, wenn du mit Leistungssportlern zum Beispiel arbeitest, dann fieberst du natürlich mit denen. Also sagen, okay, also jetzt einer spielt zum Beispiel jetzt gerade ein Golfturnier, ein Profigolfer, der ein Golfturnier ist, und dann schaue ich natürlich, das Spiel ist gerade Übersee, und dann schaue ich natürlich, okay, wie spielt der gerade? Ja, das ist, also das sind alles so, ja, Punkte. Oder ein anderes Beispiel, stark übergewichtiger Teenager, das hatte 140 Kilo.
Okay.
Und ich habe den mehr oder weniger halbiert.
Okay. Klingt.
Klingt ein bisschen komisch jetzt, aber auf der Waage halbiert sozusagen. Und dann hat er seine erste Freundin, ja, dann die nächste Freundin. Und das war für den völlig undenkbar, dass der mal eine Freundin hat, dann auch noch so eine tolle Freundin jetzt hat. Also, und ich bin mit ihm immer noch in Kontakt. Also das ist das, was mich motiviert, ja.
Aber das interessiert mich gerade, was, also hast du das verstanden, was ihn dazu gebracht hat, beziehungsweise wie ist das passiert, dass er zu so einem Gewicht gekommen ist, und was ist passiert, dass er sich entschieden hat, das zu verändern? Vor allem ein Teenager, ja, Teenager, also in der Regel sind das die Eltern, die sich dafür entscheiden, oder?
Oh.
Also wenn ich fragen darf.
Ja, ja, natürlich. Also, ja, es waren, die Eltern sind auf mich zugekommen. Mhm. Also jetzt in dem speziellen Fall war es auch so, der hatte schon so ein paar Geschichten hinter sich. Mhm. Also schwierige Geschichten hinter sich. Und ich war so ein bisschen ich bin auf Empfehlung, sind die Eltern zu mir gekommen. Und ich war so ein bisschen so die letzte Hoffnung für die Eltern. Also, dass ich noch umbiegen kann. Und bei Körpergewicht gibt es im Prinzip so eine Art Schmerzgrenze, eine emotionale Schmerzgrenze. Und für viele Menschen, die schieben diese Schmerzgrenze immer weiter nach oben. Aber irgendwann kommst du an diesen Punkt, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich der Tipping Point. Also jetzt, wenn jetzt da noch irgendwie 1, 2, 3 Kilo dazukommen, dann ist die Frustration nicht mehr auszuhalten. Und an dem Punkt war der, okay? Und dann ging es natürlich darum herauszufinden, okay, wo ist die Ursache, also warum? Yeah. Und das ist so mannigfaltig, und wir sind im Unterbewusstsein. Also man kann sich das vorstellen, das Unterbewusstsein wie so ein Navigationssystem. Man gibt dann oft ein Ziel ein in dieses Navigationssystem, wo man eigentlich nicht hin will. Aber das Unterbewusstsein marschiert wie ein Ackergaul, marschiert er auf dieses Ziel zu. Und wir versuchen dann über den Verstand an diesem Ackergaul zu ziehen, am Unterbewusstsein zu ziehen und sagen, nein, wir wollen da nicht hin, wir machen es jetzt. Und das macht eigentlich dem Ackergaul, ist ihm vollkommen egal. Der marschiert weit auf dieses Ziel zu. Und das ist im Prinzip dann die Arbeit in dem Unterbewusstsein auch, wirklich auch zu gucken und sagen, okay, was sind deine Auslöser? Können wir diesen Ackergaul ein neues Ziel eingeben? Und ist dieses Ziel dann so attraktiv, dass der seine Richtung verändert?
Mhm. Und wie lange hat das gedauert?
Das ist, in seinem Fall hat es ein bisschen länger gedauert, weil er natürlich als Teenager auch Party machen wollte. Und auch viel Party gemacht hat.
Okay.
Aber auch dann irgendwann erkannt hat, dass ihn das auch nicht weiterbringt. Mhm. Und da muss man dem Klienten auch die Zeit dafür geben. Mhm. Also ich bin da kein Moralapostel, sondern sage, hey, genieß dein Leben. Ja, übe nicht den Verzicht, sondern auch dann die Geduld haben und das Vertrauen haben, dass sich das irgendwann bei ihm Klick macht. In seinem Fall hat es ein gutes Dreivierteljahr gedauert, bis wirklich der Switch gekommen ist bei ihm, wo er dann auch wirklich viele Dinge umgestellt hat. Mhm. Aber manchmal geht es innerhalb von wenigen Wochen. Ja. dass man diesen Switch einlegen kann und erkennt, wo die Reise hingehen darf.
Ja, ich denke, bei Teenagers, das ist ja was es ganz anderes.
War ein bisschen, ja, das ja. war ein bisschen andere Arbeit. Ja.
Arbeitest du gerne mit Teenies?
Ich arbeite mit allen Menschen gerne. Meine älteste Kundin ist momentan 86.
Okay, was macht der so?
Die Dame hat ein künstliches Kniegelenk, einen Schlaganfall rechts, künstliches Kniegelenk rechts, Handgelenk rechts gebrochen mit Metallplatte dran, Schlüsselbein gebrochen rechts, Rockwood 4, also oder Tossi 3, je nachdem. Also die hat es ordentlich geschmissen, sozusagen. Die versuchen jetzt wieder auf die Beine zu kriegen.
Okay, sie ist erst neu bei dir oder wie? Also
ja, also seit 2-3 Monaten jetzt, ja, Anfang des Jahres. Ja. Mhm. Ja.
Okay, und schaut gut aus.
Wir sind auf einem guten Weg, ja, definitiv.
Und deine jüngste Kunde?
Meine jüngste Kundin aktuell 22.
Okay.
Das geht ja.
Mhm. Okay. Kann man.
Ich muss kurz überlegen. Nee, das stimmt nicht. Ich habe noch eine junge Skifahrerin, die ist jetzt in der Saison, also läuft die Saison aus jetzt, die wird jetzt wieder kommen demnächst, ja, die ist 14.
Ah, okay, also sie trainiert bei dir zwischen den Saisons, um Leistung zu halten sozusagen.
Ja, in der Saison ist sie ja im Wettkämpfen, Schule, Punkt. Und jetzt, wenn die Saison aus ist, dann ist sie mehr Zeit da. Mhm. Sie hat natürlich auch das Konditionstraining vom Verband. Also ist eine Verbandsskifahrerin auch.
Also Leistungssportlerin.
Ja, ist eine Kadersportlerin. Aber jetzt ist dann wieder Zeit.
Okay. Ja, München wahrscheinlich sehr viele so Skifahrer.
Ja.
Okay. Also du hast praktisch Athleten aus ganz unterschiedlichen Sportarten. Für dich ist es egal, welche Sportart.
Vorkommen.
Alle können zu dir kommen.
Ja.
Kann man noch zu dir einen Weg finden oder ist das jetzt gerade?
Es kommt immer drauf an. Also es geht in der Zwischenzeit online wirklich sehr, sehr gut auch. Also eine Athletenbetreuung online geht. Vor Jahren habe ich gesagt, es geht nicht. Aber Corona hat tatsächlich gezeigt, es funktioniert. Ich bin auch überrascht, wie gut es funktioniert. Also online Sicherheit vor Ort, also immer wie das Projekt aussieht, also wie eng ist die Betreuung, was ist das Ziel des Athleten oder der Athletin, also ja, es gibt mit Sicherheit, kann man irgendwie Kapazitäten schaffen, je nachdem, wie das Projekt aussieht.
Wie kann man dich erreichen einfach, also irgendwie hast du eine Webseite?
Ich habe eine Webseite, ich habe auch Instagram, weil ich bis heute...
Und du antwortest uns sogar.
Ja, das ist ein großes
dauert
Thema.
Ein wenig, aber
ich frage mich immer, wie Kollegen und Kolleginnen das machen. Also,
kann ich dir erzählen.
Ja, der Zeitaufwand.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich brauche jemanden, ich muss da jemanden engagieren wahrscheinlich tatsächlich dafür.
Ja, das ist entweder, du machst es selber, aber du...
aber ich muss ja trotzdem was machen. Dann. Selbst wenn ich jemanden engagiere, muss ich ja trotzdem Content liefern, oder?
Ja, da gibt es verschiedene Wege. Entweder machst du halt einfach im Moment irgendwie... Also in dem Fall, Quantität geht über Qualität. Ja, du machst einfach irgendein Foto, irgendein Video, schickst das ab und deine Social-Media-Managerin macht es für dich, ja. Das ist halt, du erklärst im Voraus, es geht darum, einfach online zu sein. Okay. Es geht um Quantität und nicht um Qualität. Und sie macht das für dich. Oder du machst das selber und das halt im Live.
Die Zeit habe ich nicht.
Ja, genau. Das kann ich mir natürlich vorstellen. Und das war bei mir auch so, als ich das Studio eröffnet habe. Und also ich bin ja Influencerin und Bloggerin und das Erste, was ich mache, ich habe noch nicht mal Studio aufgemacht, Instagram stand schon fertig für das Studio. Ne? Und ich habe jemanden engagiert und habe gesagt, schau, deine Aufgabe ist, die Seite einfach online zu machen. Ja? Also halt, wenn man auf die Seite kommt, sieht man, dass wir aktiv sind, dass man bei uns alles findet, also Preise, alles. Und sie hat die Aufgabe verstanden, also ich habe mit der Seite null zu tun. Sie macht das für mich. Wir treffen uns einmal im Monat für Fotos machen. Oder ab und zu mache ich halt im Studio, wenn ich da bin, mache ich Videos und so, schicke sie alles und sie macht das für mich.
Okay.
Genau.
Da sprechen wir dann nochmal.
Ja. Das ist, es gibt schon so viele Möglichkeiten, das ist wirklich kein Problem.
Okay.
Aber ich bin der, ja, andererseits, du sagst, du hast genug Kunden, du hast genug zu tun. Ob du das wirklich brauchst, das ist halt die Frage. Ja. Wozu brauchst du das?
Ja, das ist die Frage, die ich mir jetzt seit,
ja,
keine Ahnung, wie lange gibt es Instagram schon? Ja. Aber irgendwie sagt ja jeder, man muss es irgendwie doch machen. Also, naja, okay.
Ja, ich denke, es kommt darauf an, was du willst.
Ich gebe dem nochmal einen Versuch. Ja. Aber ich glaube, mein letzter Post ist aus 2023 oder so, oder 2024. Oh Gott. Lass uns das Thema wechseln.
Social Media, von mein Gott, Social Media Dings, Functional Training Summit.
Ja, oh ja, okay.
Ja, ja. Okay, also du arbeitest als Trainer, du hast, beziehungsweise du hast angefangen in der Rehabilitationszentrum, hast du gesagt, dann arbeitest du als Trainer, als Personal Trainer. Wann entscheidest du dich als Ausbilder zu tätig zu werden, zu sein? Und warum?
Ja, jetzt kommt der Lehrer durch. Also ich wollte ja eigentlich Sportlehrer werden. Und da ich da aber halt nicht lehren konnte an der Schule, habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich mir das irgendwie anders zurecht machen. Und da bin ich dann auch reingerutscht. Das war während dem Sportstudium, auch eine ziemlich lustige Geschichte. Das war 1900, oh Gott.
Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin Baujahr 77, 1977 geboren. Also ich werde dieses Jahr 48 Jahre alt.
Oh, du schaust gut aus.
Dankeschön, dankeschön.
Schreibt in die Kommentare, Ibarra, du schaust gut aus.
Ich hab mich gut gehalten.
Ja.
Vielleicht, weil ich so wenig schlafe.
Nein, weil du dich bewegst.
Weil ich mich bewege. Ich ernähre mich gut, auch. Und positiver Mindset.
Mhm.
Ich musste während dem Sportstudium, mussten wir neue Sportarten herausfinden im Internet damals.
Okay.
Und ich bin damals auf Nordic Walking gestoßen.
Aha.
Und das war 1999, glaube ich. Oder 98, war um den Dreh rum. Und dann habe ich dann eine Seminararbeit darüber geschrieben und dann ist bei uns in der Uni ein Aushang gewesen, wir suchen Nordic Walking Trainer.
Mhm.
Ich so, habe da angerufen als Student, ich habe ein bisschen Geld gebraucht. Und dann hat der Typ am Telefon, der dann sich gemeldet hat, gesagt, ja, also da, ich muss erst eine Ausbildung machen zum Nordic Walking Trainer. Dann habe ich gesagt, also jetzt, ich studiere Sport, ich komme vom Skilanglauf, da brauche ich doch keine Ausbildung. Ja, doch, du brauchst eine Ausbildung.
In Deutschland braucht man für alles eine Ausbildung.
Aber ich dachte, wir gehen am Stock, ne? So nach dem Motto, gehen mit Stöcken. Und dann hat er gesagt, ja, die Ausbildung kostet irgendwie, was hat es damals gekostet? 300 Euro, glaube ich. Da habe ich gesagt, ich bin Sportstudent, ich habe kein Geld und so. Da hat er gesagt, ja, das kannst du abarbeiten bei mir. Und dann bin ich dort hingefahren und dann war das eine zweitägige Ausbildung zum Nordic Walking Trainer und ich war völlig vor den Socken.
Okay.
Das war sensationell.
Mhm.
Also wie er es gemacht hat, wie er das Seminar aufgebaut hat und auch wie was hinter Nordic Walking alles steht und steckt damals.
Okay.
Und ich war da sofort Feuer und Flamme und bin dann dort eingestiegen, habe dann ohne Ende Nordic Walking Kurse gegeben.
Okay.
In München. Wir haben ein Nordic Walking Zentrum aufgebaut in München. Wir hatten, über 20 Trainer, die für uns gearbeitet haben. Und dann haben wir Ausbildungen gegeben auch. Und dann wurde ich dann auch losgeschickt, Nordic Walking Ausbildungen zu geben. Und so bin ich da auch wieder durch Zufall, aber auch wirklich absolute Begeisterung für dieses Thema. Und dann haben wir Nordic Walking extrem groß gemacht.
Mhm.
Also wirklich das... Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß Nordic Walking eigentlich immer noch ist.
Mhm.
Es gibt mehr Nordic Walker als Skifahrer in Deutschland.
Okay.
Ja, also es ist eine sehr, sehr große Menge. Und haben auch einen europäischen Verband aufgebaut. Also,
nice.
Ja. Das war eine tolle Zeit.
Okay, und so bist du also als
Ausbilder. So bin ich Ausbilder geworden.
Genau. Ja. Und dann, dann hast du später angefangen mit Perform Better zu.
Genau. Den FMS habe ich 2004, 2005 kennengelernt. Und dann 2010 habe ich dann mit Perform Better angefangen zu arbeiten, habe gesagt, hey Leute, was wir auf alle Fälle in Deutschland brauchen, ist diesen FMS auf Deutsch. Mhm.
Mhm. Wie bist du drauf gekommen überhaupt? Also du hast es auf Englisch gelernt?
Ich habe es auf Englisch gelernt, ja.
Hier in Deutschland oder?
In Holland.
Ah, in Holland,
okay. Ich bin damals nach Holland gefahren, habe dort die Ausbildung gemacht.
Wie bist du drauf gekommen? Warum hast du dich so
entschieden? Weil ein Kollege aus den USA, ein Kommilitone, ist damals aus USA zurückgekommen. Mhm. Und der hat zu mir gesagt, so, hey, der FMS-Screen, das ist das Ultimo. Ich so, Gott. Da habe ich mir das angeschaut. Ich habe es nicht verstanden am Anfang, weil es ein ganz anderer Ansatz ist. Also ich komme aus der deutschen Sportwissenschaft und wir denken halt in Muskulatur. Knochen, ja. Sehnen, also aktiver, passiver Bewegungsapparat. Und dann denken wir in Herz-Kreislauf-System. Sehr einfach gesprochen jetzt.
Ja.
Und dieser Ansatz denkt in Bewegung. Also der denkt nicht in Einzelteile, sondern der denkt in Bewegung. Und also wenn man jetzt jemanden sieht, der zum Beispiel eine Hocke macht, der geht in die Hocke oder in die Kniebeuge und der kommt dort nicht runter oder hat da Probleme, dann denkt unser Ansatz oder der sportwissenschaftliche Ansatz ist, ja, okay, da ist das Sprunggelenk limitiert. Also wir gehen dann auf ein Einzelteil. Aber der Ansatz von FMS ist, warte mal ganz kurz. Er kann nicht in die Hocke. Das ist das, was du aktuell siehst. Er kann nicht in die Hocke. Eigentlich ist jetzt nicht die Zeit, sofort ein Bauteil dafür verantwortlich zu machen, sondern schau dir doch erstmal noch andere Bewegungen an. Und vielleicht, wenn du dir noch, was ich, 5, 6, 7, 10, 15 andere Bewegungen anschaust, trifft dann erst dein Urteil. Ja? Und vielleicht ist es gar nicht das Sprunggelenk. Vielleicht ist es was ganz was anderes. Vielleicht ist es vielleicht auch ein Gehirnzentrum. Ja? Vielleicht ist es auch die Anatomie des Menschen. Ja? Also man lernt, man lässt eigentlich Bewegung sprechen. Man schaut sich Bewegungen an und trifft dann erst seine Entscheidung. Und das hat mich nicht verstanden.
Also ja, weil du so viele Jahre lang was ganz anderes gelernt hast.
Genau. Und deswegen bin ich dann nach Holland gefahren, habe dann in Holland die Ausbildung gemacht zum FMS Level 1 und Level 2. Und ich habe es dann immer noch nicht verstanden. Ich bin mir ganz ehrlich. Und das ist so, wenn so... so Denkweisen aufeinandertreffen. Ja. Die klatschen aufeinander und dann sagt man erstmal, okay, das ist es nicht.
Ja.
Und es war dann so, dass ich musste dann tatsächlich meine alte Denke wirklich über Bord werfen. Also ich musste so ein bisschen blaue Mösack-Strategie, also alles, was ich bisher gelernt habe, hat der neue Ansatz in Frage gestellt. Und das war wirklich so. Das ist mir mehrmals in meiner Karriere passiert und das ist auch das Schöne an unserem Beruf, dass wir immer wieder hinterfragen dürfen, was wir machen.
Wir sollen das auch tun, oder?
Weil
so viele haben so Angst, das zu hinterfragen.
Ja.
Viele entscheiden sich für einen Weg und gehen nicht mal rechts, links, die gehen einfach diesen einen Weg.
Ja, und das ist, Social Media macht das leider nicht besser, sondern es macht es eigentlich aktuell tatsächlich eher schwieriger. Also eigentlich sollten wir Brücken bauen. Also so bin ich ausgebildet worden und so bin ich auch vom Typus her. Ich bin immer ein Brückenbauer. Also ich höre mir immer andere Ansätze an, ja, auch andere Methoden an und Techniken an, weil das ist das, was ich gelernt habe, auch zu sagen, auch die kritisch zu hinterfragen, aber eben trotzdem auch zu sagen, ja, vielleicht steckt da auch eine Wahrheit drinnen und vielleicht steckt da auch wirklich was Gutes drinnen. Und, aber damals bei FMS, also das war wirklich, dachte ich mir, das kann jetzt nicht wahr sein, dass ich das nicht, Diplom-Sportwissenschaftler und schon mit zig Menschen gearbeitet und jetzt verstehe ich das nicht. Aber das war, genau, und so bin ich dann eben zu einem FMS-System dann auch gekommen und gesagt, okay, wir müssen das nach Deutschland holen. Wir haben uns dann mit den Amis getroffen und gesagt, hey Leute, wir brauchen das auch in deutscher Sprache, weil in englischer Sprache ist immer eine Hürde
ja,
da.
Auf jeden Fall.
Und auch die Amerikaner teachen anders. Also die haben eine andere Art der Lehre. Also die bringen Menschen Dinge anders bei. Und wir Deutschen sind da ziemlich gut in der Methodik und Didaktik.
Ja.
Und also ich kann heute versprechen, wenn jemand zu mir kommt in ein FMS-Seminar, dass der nach 2 Tagen weiß, um was es geht.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und dass er das auch am nächsten Tag praktisch sofort anwenden kann.
Ja.
Und das ist die amerikanische Teaching-Weise ist da ein bisschen anders.
Wie anders? Schlecht oder besser?
Anders.
Einfach anders.
Der Amerikaner denkt, der hat so eine Take-it-or-leave-it-Mentalität.
Mm, okay.
Also ich erzähle dir jetzt, wie es geht und mach einfach. Und wenn es dir nicht passt oder wenn es dir nicht gefällt, dann lass es.
Okay.
Und wir haben ja eigentlich so, ich möchte, dass du sie ja verstehst. Und ich möchte, dass du sie anwendest. Und ich möchte, dass du damit Gutes tust. Deswegen haben wir eine andere, ja, eine andere Teaching-Methode.
Okay. Ja. Andere Intention dahinter.
Genau, eine andere Intention auch.
Verstehe. Okay. Aber obwohl du das nicht verstanden hast, hast du dich trotzdem dafür entschieden.
Ja, weil ich gemerkt habe, weil auch viele Kollegen das dann auch benutzt haben, auch die Fußballnationalmannschaft, der Oliver Schmidtlein hat dann auch gesagt, hey, das ist super, das Tool, wir benutzen das auch. Und dann dachte ich, okay, wenn es die verstehen, kann es nicht wahr sein. Ja. Ja, aber also bis heute, ich bin ein felsenfest davon überzeugt, dass das ein absoluter Gamechanger ist in der Praxis. Es gibt natürlich Kritikpunkte dran an dem System.
So wie in jedem System.
Wie in jedem System, genau. Aber wir sehen ja in der Praxis, wenn ein Trainer oder eine Trainerin das anwendet und es, was ich 40, 50 Mal gemacht hat, dass sich diese Trainer weiterentwickeln und dass sie auch diese Trainer Ergebnisse erzielen mit ihren Kunden. Auch in der Physiotherapie, also ich kriege ja Messages oder Nachrichten oder E-Mails auch von Physiotherapeuten, die das anwenden, auch von Ärzten, die das anwenden und sagen, hey, das hat wirklich meine Praxis verändert. Das hat auch meinen Ansatz von Training verändert. Also deswegen.
Also ich habe schon die Fortbildung gemacht, aber du hast es mir nochmal verkauft.
Ja, man kann die, das ist ja das Tolle daran, man kann die immer wieder machen.
Ja, das stimmt.
Und ich kenne Leute, die haben die schon 4, 5 Mal gemacht. Und haben gesagt,
man lernt
immer wieder was Neues dazu und das System entwickelt sich ja auch ständig weiter.
Ja, so. Ihr aktualisiert immer wieder die Inhalte.
Und es ist Tonnen an Informationen.
Ja.
Ja. Ja.
Auch wenn man, also ich bin zum Beispiel, beziehungsweise ich war eher so eine Gruppentrainerin, Kurstrainerin. Mhm. Ja, ich habe auch ein Kursstudio und Personal Training hatte ich nicht so viel jetzt gemacht, hier ist ein bisschen mehr. Aber trotzdem, da lernt man so viel, auch wenn man das nicht mehr im Personal Training anwendet, so oft, ja. Aber es geht auch nicht nur darum. Da lernt man einfach, wie Bewegung funktioniert, warum sie so funktioniert. Also, das ist absolut, für jeden Trainer ist das super, nicht nur für Personal Trainer. Auch für Yoga-Teacher zum Beispiel, Pilates-Trainer und so weiter, für jeden.
Ja, wir haben auch viel, viel geklaut von Pilates. Ja, ja. Nein, also ich bin auch ein großer Fan von Pilates. Großartige Trainingsform hat sich meine Zeit lang nicht so gut entwickelt. Also ich spreche jetzt von vor 20 Jahren. Da gab es so viele Reibereien intern. Dann ist auch Pilates auch abgerutscht. Also es ist, war ja jahrelang Top-10-Trends in der Fitnessbranche. Das ist, glaube ich, sogar aus den Top 20 rausgefallen. Aber jetzt kommt es wieder, ja, Pilates, was ich super finde. Und auch mit diesen ganzen Reformer-Geschichten, Stock-Pilates, also viele tolle Richtungen sich auch weiterentwickelt in der Zwischenzeit. Auch sehr tief weiterentwickelt. Also bin auch ein großer Fan davon. Tolle Entwicklung nach wie vor. Und das wird es auch in 50 Jahren noch geben.
Ja, also, ja, klar, auf jeden Fall. So, ja, Yoga, Stretching, Pilates, das sind alles Sachen, die man ohne Equipment machen kann. Man braucht nicht, also man muss nicht mal ins Studio gehen. Es gibt so viele Sachen online und die alleine bringen dich schon eine gute Form. Von daher, Frauen lieben es. Männer sollten das ein bisschen mehr lieben. Vielleicht wäre es ein gutes Vorbild.
Ja,
Weil.
das ist halt die weibliche Seite und die männliche Seite. Also wir Männer müssten eigentlich mehr Richtung Mobilität, Stretching
Ja, auf jeden
machen
Fall.
und Beweglichkeit machen. Und Frauen dürften mehr Richtung Krafttraining machen. Das ist so diese Symbiose schaffen, diesen Mittelweg finden. Aber unsere Branche ist leider immer noch sehr männerdominant, was ich nach wie vor sehr, sehr, sehr schade finde, dass wir es dann nicht schaffen, dass da Frauen mehr und mehr kommen in unserer Branche. Und deswegen ist es so ein bisschen noch getrennt. Aber ich habe ja auch ein paar Jahre lang Yoga gemacht. Und großartig. Also den Körper noch mehr anders zu spüren. Also ich bin ja ganz am Anfang, bin ich auf meiner Yogamatte gestanden. Ich klitschnass gewesen. Wirklich klitschnass gewesen. Da habe ich gemerkt, okay, mein zentrales Nervensystem möchte mir etwas sagen, scheinbar. Wirklich geschwitzt wie ein Wahnsinn.
Ja,
Also
das ist
ich erinnere mich gerade zurück. Das war Wahnsinn. Und so geht es ja vielen Männern, wenn sie mit Stretching anfangen oder mit, was ich auch, aber auch Yin-Yoga. Ja, habe auch meine Zeit lang Yin-Yoga gemacht. Ich habe mir die Augen ausgeheult. Ich bin da gesessen in einer Position und habe einfach zu weinen angefangen. Und ich wusste nicht warum. Also das heißt, wir haben ja eine männliche und eine weibliche Seite. Und das spricht dieses Beweglichkeitstraining oder diese Formen von Beweglichkeitstraining, die sprechen ja die weibliche Seite auch an. Und da sind natürlich viele Emotionen liegen dort drinnen, Traumata liegen dort drinnen, die der Körper irgendwie auch abspeichert. Und die können dadurch frei werden. Ich muss nicht immer verstehen, warum ich jetzt zu weinen anfange. Das ist nur mein Verstand, der das möchte. Aber scheinbar ist dort ein Release da. Also deswegen, ich toll, was ihr macht und bitte weitermachen. Deine Zuhörerschaft, ich habe da ein bisschen recherchiert, sind ja viele Pilates-Trainer, Trainerinnen, Stretching, Mobility, Barre, Pole Dance. Großartig.
Ja, Stretching und Mobility-Szene wird jetzt auch zum Glück etwas größer, weil als ich angefangen habe vor 7 Jahren, als ich mein Instagram gemacht habe, oh, das war ganz schlimm. Also als ich gesagt habe, wer ich bin, also Stretching-Trainerin, dann haben viele gesagt, was ist Stretching? Wirklich, viele haben gefragt mich,
Warum brauche
was
ich das?
ist Stretching?
Ja.
Ja, sind das diese 5 Minuten von dem Training oder was? Und ich so, okay, vor mir liegt sehr viel Arbeit. Jetzt, nach 7 Jahren, ist es natürlich ein bisschen besser geworden. Vor allem dadurch, dass ihr jetzt Functional Training auch, also die Szene ist noch größer und das hat ja eine gewisse Verbindung, Mobilität, Beweglichkeit, Funktionalität des Körpers und so weiter. Also das hat auf jeden Fall eine Verbindung und das hat natürlich auch sehr gut geholfen. Und ja, also jetzt gibt es auch, also ich habe sehr viel mehr Kollegen als vor 7
Das freut
Jahren.
mich sehr.
Ja.
Ja. Ich kann es nur begrüßen und unterstützen. Also Stretching ist ja auch immer der Klassiker in Ausbildungen. Werde ich dann gefragt, Eberhard, was hältst du von Stretching? Und denke ich mir so, was für eine Frage. Ja, und dann frage ich, okay, warum stellst du die Frage? Also heißt, was ist deine Intention der Fragestellung? Und was dahinter steckt, ist, die Person möchte eigentlich nur hören, was sie eigentlich eh schon für sich glaubt, seine Meinung zu haben. Also das heißt, die Person hat dann gehört, ja, Stretching ist nicht gut. Stretching ist böse, Stretching bringt nichts und Stretching erhöht, Punkt, Punkt, Punkt. Und da sage ich, nein, Stretching gibt es, seit wir wahrscheinlich auf diesem Planeten sind. Ja? Also das heißt, sich irgendwie lang machen, sich räkeln, sich nach einer langen Kauerstellung. Also jetzt zum Beispiel, wir kauen ja jetzt hier auch schon fast eine Stunde. Mhm. Also heißt, eigentlich sagt mir mein Körper, steh auf und mach dich lang. Okay? Also heißt, es ist eigentlich in uns. Mhm. Und es gibt so viele Stretching-Techniken dazwischen. Ja. Also locker 40, 50 Stretching-Techniken. Und jetzt herzugehen und sagen, Stretching ist schlecht, ist so...
So eine Movement-Coach eigentlich.
Ne? Ja, ich sag so, okay, welche Stretching-Technik genau meinst du denn mit? Und wie wurde denn das untersucht, dass das schlecht ist? Und wir sehen eigentlich immer im Langzeitverlauf, also Menschen, die sich regelmäßig lang machen und die sich regelmäßig stretchen, dass es so gut wie keine negativen Effekte hat, sondern eigentlich nur positive Effekte hat. Und wie ich auch vorher gerade gesagt habe, gerade für uns Männer, wäre das eigentlich, ist es eine sehr, sehr gute Herangehensweise, mehr in den Kontakt mit sich zu kommen, mit dem Körper zu kommen, mit seinen Emotionen zu kommen, mit seinen Gefühlen zu kommen und die auch mal rauszulassen. Das ist ja unser großes Manko von Männern, dass wir ja über Gefühle wollen nicht schlecht. Ja. Aber eigentlich kommst du durch den Körper, das ist eigentlich ein sensationelles Tool, um dorthin zu kommen und zu sagen, oh, da ist so viel Widerstand. Also, weil wir sind ja ein bisschen steifer oder viele Männer sind ja ein bisschen steifer und unbeweglicher und sagen, oh, da ist so viel Widerstand. Und auch mal, ja, spür doch mal rein in den Widerstand. Was möchte der Widerstand dir sagen? Woher kommt der Widerstand? Warum kämpfst du dagegen? Ja. Also was steckt da emotional dahinter? Und da könnten wir eben sehr gut mit uns in Kontakt kommen. Also deswegen bitte habt Nachsicht mit uns Männern. Seid da liebevoll, aber bringt Männer dazu, Stretching zu machen. Also wie gesagt, auch mit Leistungssportlern.
Ganz schlimm, ne?
Natürlich Stretching machen. Ja, ja, es gibt ein paar Stretching-Techniken, die vielleicht nicht ganz so gut sind, wo man sich überlegen muss, wann mache ich die Punkt.
Aber ja, es gibt auf jeden Fall
so viel Stretching-Techniken. Also
Dann hätte ich noch ein paar, eigentlich schon die letzten Fragen. Ich habe heute dein Buch nochmal aufgemacht und daraus entstand die Frage für unsere Zuhörer. Sag, was denkst du, was macht für dich einen richtig guten Coach aus?
Guter Coach. Also, Kompetenz. Klar, wir sind in Deutschland und dann sagt man immer, Kompetenz ist wichtig. Kompetenz, da gibt es eine Formel und Kompetenz ist die Formel aus Wissen mal Erfahrung. Ein guten Coach macht definitiv sein Fachwissen auch aus. Und heutzutage ist es so einfach, an Fachwissen zu kommen wie noch nie. Also wenn ich dann am Anfang meiner Karriere denke, wo ich sage, so, bis du mal an Fachwissen gekommen bist, also bis du die Bücher bekommen hast, du musstest ins Ausland fahren oder fliegen, um an das Fachwissen ranzukommen. Heute ist es innerhalb von wenigen Klicks, kannst du dir dieses Fachwissen holen. Also das macht eine Sache aus. Und dann hinter Fachwissen steht natürlich dann die Recherche. Also heißt recherchieren, sagen und zu hinterfragen. Und die zweite Komponente ist eben die Erfahrung sammeln. Ich habe oft Trainer in den Ausbildungen, die haben unglaubliches Wissen, also die wissen sehr viel, weil sie eben viele Bücher online gemacht haben, aber sie haben eigentlich keine Klienten, mit denen sie arbeiten. Sie haben nur irgendwie 2, 3 Klienten, mit denen sie arbeiten und das seit 2 Jahren, so nach dem Motto. Da sage ich, okay, das kann es auch nicht sein. Also das heißt, es braucht Erfahrung. Und das macht dann einen sehr, sehr guten Trainer aus, zu sagen, hey, ich habe mir 5 Jahre Zeit gegeben, um Erfahrung zu sammeln, um mit Menschen zu arbeiten. Und auch wirklich zu schauen, ist das das, was ich machen möchte. Und auch hier schauen, dass ich mit vielen Menschen arbeite. Und sich auch ruhig, also nicht zu schade zu sein, auch mal vielleicht auch unter seinem Preis oder unter seinem Wert am Anfang zu arbeiten. Also das ist das, was ich auch gemacht habe am Anfang. Ich wollte unbedingt mit Menschen arbeiten und dann habe ich mich halt einfach auch sehr oft unter Preis verkauft, weil ich, aber ich wusste, es ist eine gute Investition, weil ich somit Erfahrung sammeln kann. Und ja, man könnte das auch als Versuchskaninchen bezeichnen, meine ersten Jahre als Trainer, als Coach. Aber ich wollte eben mit Teams arbeiten. Ich habe mit Gruppen gearbeitet. Also nimm zum Beispiel die Nordic Walking Gruppen. Mhm. Also wir hatten da teilweise 20, 30 Leute in der Gruppe dran. Mhm. Dann haben wir dieses funktionelle Outdoor-Training, also diesen Outdoor-Circuit, das Zirkeltraining draußen gemacht. Auch, ich habe da auch unter Wert gearbeitet. Aber ich wollte halt einfach Erfahrung sammeln. So, und dann immer wieder hinterfragen, das ist das, was auch einen guten Trainer ausmacht. Ist das, was ich hier mache, ist das richtig? Ist das korrekt? Ist es das, was ich machen möchte? Und wir haben leider in unserem Berufsfeld halt auch viele, die scheitern und die auch kaputt gehen als Trainer und als Coach. Also mit Burnout, finanziellen Schwierigkeiten, es nicht schaffen, also wirklich dann mit Existenzängsten zu tun haben. Also auch das kriege ich mehr und mehr mit. Gibt es auch, was ich auch bei Tennislehrern, bei Golflehrern, einfach die ganze Branche, die den Job gerne machen, aber es nicht schaffen, halt die Balance zu finden. Mhm. Oder auch die Professionalität zu finden darin. Also ich sage, okay, das ist mein Preis. Ja? Ja, ich muss mich auch verkaufen. Ich bin ein Dienstleister. Und das gehört auch dazu, zum guten Trainer zu werden, ist auch, sich zu verkaufen.
Ja, verkaufen zu können.
Und auch verkaufen zu können.
Zu trauen.
Ja. Und sich das zu trauen. Und das ist auch das, was ich in den Ausbildungen sage, hey, bitte lernt das. Lernt, wie verkaufe ich mich selbst? Wie verkaufe ich meine Dienstleistung? Wir verkaufen ja keine Heizdecken oder Wärmflaschen. Okay? Sondern wir verkaufen ja das Schönste, was es auf diesem Planeten, und das Wichtigste, was es auf diesem Planet gibt. Das ist Zeit und Gesundheit. Das ist das, was wir verkaufen. Ja. Also heißt, warum nicht lernen, das zu verkaufen? Also wie bringe ich einen Kunden dazu, dass er mich einkauft? Mhm. Also meine Expertise einkauft, mein Wissen einkauft, meine Erfahrung einkauft. Und das macht einen guten Trainer aus auch. Ja. Und das kann ich nur empfehlen, das auch zu erlernen. Und zwar so schnell wie möglich zu erlernen.
Ja, vor allem jetzt durch Social Media kann man das machen und es gibt auch so viele Möglichkeiten, das zu lernen, also Marketingtechniken und so weiter, also da muss man nicht sehr viel und sehr lang daran arbeiten.
Ja, es ist aber, es gibt ja den Spruch, sammle 1000 Neins und du wirst reich, aber du kriegst ja schon auch Neins. Mhm. Also wenn man sagt, also das ist zum Beispiel was mir auch oft passiert ist, dass wir sagen, ich habe jetzt einen Kunden gegenüber, der möchte gerne mit mir arbeiten, aber er kann sich mich nicht leisten.
Ja.
Und ich weiß aber auf meiner Seite, ich kann ihm helfen. Mhm. Aber ich, also das ist so ein Ungleichgewicht, was dort entsteht. Was mir dann auch immer
wehtut,
ja, weil ich weiß, okay, aber ich kann mich jetzt nicht mehr unter Wert verkaufen.
Ja.
Ja? Und der andere weiß das auch. So, aber dann immer dran weiterzuarbeiten, dass es noch eine Lösung gibt dafür. Wir finden irgendwie eine Lösung für dich. Ja? Also, dass du auch die Möglichkeit hast, dir selbst zu helfen. Und deswegen ist auch unter anderem auch dieses Buch entstanden, sagen Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, wenn ich mir jetzt eben kein hochpreisiges Coaching oder Training leisten kann, dass ich aber trotzdem sage, okay, ich möchte es irgendwann machen, dann sorge ich dafür, dass ich dorthin komme. Mhm. Also auch den Mindset beim Kunden dahin zu lenken, zu sagen, hey, schau mal her, vielleicht kannst du es dir momentan nicht leisten, aber dann sorg doch, wenn du es wirklich willst, dann sorg dafür, dass du es irgendwie irgendwann schaffst. Also richte dein Mindset auch dann in die Richtung aus. Und dann kannst du auch vergleichen. Ja, dann kannst du vergleichen, was ein günstiger Trainer und vielleicht ein hochpreisiger Trainer, was da die Unterschiede sind.
Ja.
Ja, also was für ein Ergebnis dann am Ende rauskommt.
Ja, du hast schon so kurz erwähnt, aber was würdest du jungen Coaches mit auf den Weg geben? also jetzt, die gerade erst anfangen, vielleicht von dir gelernt haben oder von mir gelernt haben?
Also. Systeme schaffen, also schaff dir Systeme. Überleg dir, was ist deine Philosophie von Training, für was stehst du? Dann auch mal sich hinzusetzen, zum Beispiel, ich nenne es die Koryphäenübung. Und zwar, in was bist du eine Koryphäe? Also dieses Thema, was dahinter steckt, ist Selbstwert. Natürlich sagt man am Anfang, wenn ich jetzt jung bin und unerfahren bin, am Anfang bin, ich bin doch keine Koryphäe. Dann sage ich, doch, du bist eine Koryphäe. Und heb deinen Selbstwert. Also mach dir Gedanken über deinen Koryphäenstatus, weil du bist eine Koryphäe und im Auge des Kunden, ja, den du triffst und mit dem du arbeitest, bist du eine Koryphäe, weil er vertraut dir, dass du etwas kannst. Mhm. Und das hat was mit Selbstwert zu tun. Jetzt nicht mit Selbstüberschätzung zu tun, sondern einfach mal erkennen, in was bin ich gut? Mhm. Was kann ich richtig gut? Und in was kann ich meinem Kunden wirklich weiterhelfen? Und dann lernt man dort auch sowas wie ehrliches Interesse. Also auch das würde ich einem Trainer am Anfang seiner Karriere mitgeben, zu sagen, hey, hinterfrag immer dein ehrliches Interesse. Hast du ehrliches Interesse, deinem Kunden zu helfen, den zu unterstützen? Mhm. Ja? Und dann kommt die Herzlichkeit und dann kommt dadurch auch die Empathie. Und das ist ja das, was er dann später, was er viele Kunden sagen, sondern hey, ich bin wegen der Empathie bei dir, weil ich mich dann gut fühle bei dir, weil ich mich danach gut fühle, weil du mich auch aus tiefen Löchern rausholst. Weil Kunden kommen mit schlechter Laune ins Training, sind total gestresst. Dann trainierst du mit denen eine halbe Stunde und die gehen mit einem Strahl nach Hause und sagen, hey, boah, das war so gut heute. Und du denkst, okay, was habe ich denn heute gemacht? Ja, das ist dann das, also dann entsteht Empathie. Also das würde ich auf alle Fälle Trainer mitgeben. Nicht zu kritisch sein. Ja, das ist auch eine sehr deutsche Mentalität, wie du kennenlernen durftest. Ja. Ja. Deutsche sind immer so kritisch, hinterfragen immer alles. Wer ist so einer? Das auch ein bisschen abzulegen. Ja, es ist schon wichtig, das zu haben, auch gar keine Frage, aber es muss ein gesundes Maß an Kritik haben.
Meinst du jetzt kritisch zu sich selber?
Oder? Zu sich selber? Mhm. Definitiv. Mhm. Ist eine Hürde, die ich auch lernen darf. Aber es muss ein gesundes Maß sein. Die Hürde darf nicht zu hoch sein, weil sonst laufe ich immer gegen die Wand. Ja, ja? Ja. Das darf eine sein, wo ich mehr drüber klettern darf, was anstrengend ist, okay, aber es darf nicht eine unüberwindbare Wand werden, die Selbstkritik. Aber auch die Kritik, Neues zu lernen. Also viele wollen ja gar nicht nur was Neues lernen oder nee, das ist nichts. Mhm. Und das ist ja das, was der Social Media gerade macht, das macht ja Gräben. Also das schafft ja regelrechte Gräben. Also meine Wahrnehmung von Social Media in der Zwischenzeit, über die letzten Jahre, ist, dass es keine Brücken mehr schafft, sondern eigentlich eher Gräben schafft. Finde ich keine tolle Entwicklung, aber sie ist irgendwie da. Ich werde nach wie vor Brücken schaffen und sagen, schau doch das Gute zu finden, auch in etwas, was du vielleicht nicht gerade toll findest, aber vielleicht ist da irgendwas, weil andere Menschen finden es sehr gut. Das heißt, da muss ja irgendwas sein. Also versuch doch erstmal zu verstehen, was da dahinter steckt. Und da sind bestimmt ein paar Rosinen drinnen. Also aus meiner Erfahrung heraus. In allem. Also und vor allem immer lernen. Also es hört nie auf. Also ich lerne auch immer noch. Mhm. Ja, ich habe auch oft Situationen, wo ich dann andere Kollegen fragen muss oder Kolleginnen fragen muss, oder sie woanders hinschicken darf, weil ich der Person vielleicht auch gerade nicht helfen kann. Ja, die Situationen gibt es. Und dann einfach auch zu sagen, ja, hey, ich weiß auch nicht alles.
Ja,
definitiv nicht.
Sehr beruhigend. Ja. Oh, okay, ja. Cool. Ja. Und ja, erzähl, was sind deine Projekte aktuell? Wo kann man mit dir arbeiten, wann kommt deine nächste Runde für Fortbildungen, also was kommt als nächstes?
Was kommt als nächstes? Wir haben jetzt April 2025.
Ja.
Podcasts werden ja auch ab und zu älter, ne? Also manche schauen ja auch den Podcast erst in einem Jahr an.
Ja, das stimmt.
Lass mich kurz
Das
die
stimmt.
Timestamp, machen.
Ja, gut, das ist gut, ja.
Ja, also Eberhard Schlömer einfach mal eingeben, meinen Namen
Ja, ich werde das auf jeden Fall in die
ja,
Beschreibung
genau.
alles. Ja.
Dann ich gebe alle 14 Tage eine Masterclass zum Thema Abnehmen
Okay.
für das Thema Wunschgewicht. Also da gibt es eine Landingpage, da kann man sich
Okay.
dann eintragen, registrieren. Die ist kostenlos. Kann man alle 14 Tage, kann man, das ist immer live, kann man teilnehmen. Dann Instagram, ja, da, was ich jetzt wieder hoffentlich bald mehr machen werde und wieder Inhalte liefern werde. Facebook habe ich auch, ja. Könnt mir auch eine E-Mail schreiben an hallo@eberhardschlemmer.de.
Okay.
Ja, so kann man
Okay.
mich finden. Und Seminare,
Ja,
ja, bei
ja.
Perform Better schauen, bei Perform Better Europe oder Perform Better Institute schauen. Da finden Seminare statt.
Ja. Auch regelmäßig, also
Ja.
jede 2 Wochen auch oder
Jetzt nicht alle 2 Wochen, aber
auch
also ja.
jeden Monat auf jeden
Ja.
Fall. Ne? Okay. Cool. Okay, das war großartig. Dankeschön.
Danke dir.